Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Medientag.
Hallo, ich bin Tim und das wird heute eine Sendung der seltsamen Geräusche. So viel kann ich an dieser Stelle schon mal versprechen. Wir probieren zum Beispiel eine App aus, mit der man nicht nur Lieder aufnehmen, sondern auch Geräusche lustig zusammenmischen kann. Mit tierischer Unterstützung übrigens.
Da sind halt so Frösche und wenn man auf die drauf drückt, dann machen die halt so Musik, so wie.
Das mag ich. Warte, ich will den Frosch noch einmal kurz drücken. Moment. Sehr schön. Wie die App genau funktioniert, was man mit ihr alles anstellen kann, das bekommen wir später raus.
Tim, ja? Darf ich auch mitmachen?
Ja, na klar, natürlich. Kannst du denn auch lustige Geräusche machen?
Ja.
Ach, Kakadu, nicht schon wieder. Also ehrlich, seitdem ich Kakadu erzählt habe, dass wir heute auch das Spiel Monster Poops in der Sendung vorstellen, hat er eine neue Lieblingsbeschäftigung. Ja, seid froh, dass Radio noch nicht riecht. Auch unsere Kakadu-Lese-Crew, die rümpft irritiert die Nase, die ist nämlich heute auch wieder mit am Start und zu ihr gehört auch Robert.
Und ich stelle euch das Buch in einem alten Haus in Moskau vor. Das ist so ein bisschen wie ein Puppenhaus von oben dargestellt. Also das Dach ist quasi abgeschnitten und dann sieht man halt von oben die Wohnung und die einzelnen Räume und was da also drin ist und auch was die Personen da gerade machen.
Ein Buch wie eine Wohnung. Und was man in der entdecken kann, das hört ihr später hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt habe ich ein Lied für dich.
Das ist ein Lied für dich.
Das war Herr Jan beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und heute, da machen wir uns unsere Lieder einfach selbst. Wir probieren ja hier regelmäßig Apps aus, also so kleine Programme für das Handy oder den Tablet-Computer zum Lernen, Spielen und Spaß haben. Und gerade da testen wir Apps, mit denen man musizieren kann. Das heißt, das übernehmen unsere Kakadu-Kinderreporter Joshu und Lia zusammen mit Dana Sandermann.
Der Kakadu-Musik-App-Test.
Jetzt im Test. Kleiner Fuchs, Kinderlieder. Ein fröhlich gemütliches Bild zeigt die Startseite von Kleiner Fuchs, Kinderlieder. Ein Fuchs sitzt mit einer Gitarre im Wald, die Nacht bricht langsam an. An einem Baum leuchtet eine Laterne. Gemütlich geht es auch weiter, wenn man auf die Holzlatte tippt, auf der Lieder steht. Da singen Kinder oder Erwachsene bekannte Kinderlieder. Bei jedem Lied tut sich eine andere Szene auf. Bei Old MacDonald's hat eine Farm ein Bauernhof mit Tieren, Pflanzen und Bäumen. Wenn man auf die Tiere und Dinge tippt, bewegen sie sich und machen lustige Geräusche. Im Karaoke-Modus können Kinder diese Lieder auch selbst singen.
Drück den roten Aufnahmekopf-Knopf oben rechts.
Du hast eine Minute Zeit, um zu singen und Musik zu machen.
Okay, hier, warte. Aufnahmeknopf, ja?
Ja.
Kinder können aber auch ihr eigenes Lied produzieren. Und zwar im Fox Studio. Eine schummrige Küche vom kleinen Fuchs, in der man es aber ordentlich krachen lassen kann.
Da sind halt so Frösche und wenn man auf die drauf drückt, dann machen die halt so Musik, so wie.
Und zum Beispiel Regentropfen.
Und hier sind halt Mäuse, die halt singen.
Und wenn man halt ganz viel Musik auf einmal macht, dann fängt der Fuchs in der Mitte an zu tanzen.
Die Musik-App Kleiner Fuchs Kinderlieder bietet hübsche, eher gemütliche Szenen und Lieder. Schon Kinder im Vorschulalter werden die Bilder mit ihren niedlichen Figuren gut bedienen können. Für ältere Kinder ist vor allem das Fox Studio interessant. Es bietet viele spielerische Möglichkeiten zum Mitmachen. Die Karaoke- und Musik-App Kleiner Fuchs Kinderlieder ist für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren gut geeignet. Lia und Joshu geben ihr im Kakadu-Musik-App-Test die Schulnote 1-.
Also eine Empfehlung für Kleiner Fuchs Kinderlieder. Die App, die kostet übrigens 2,99 Euro. Ich will ja nicht nerven, aber darf ich nochmal den Frosch drücken? Ja, okay. Ach, das könnte ich den ganzen Nachmittag machen.
Hallo?
Seit Kakadu ein neues Handy hat, ist er ein bisschen seltsam. Morgen, Kakadu.
Psst, bin am Handy.
Oh.
Guten Morgen.
Schatz. Wie geht es dir?
Ah, jetzt telefoniert er wieder. Ist da Athena dran?
Nein. Du, ich wollte mich auch nur mal melden, weil wir heute noch gar nicht gesprochen haben, Liebling.
Mit wem telefonierst du?
Mit meinem Handy.
Ja, das sehe ich, aber ich meinte...
Ich habe dich vermisst, Herzchen. Du mich auch?
Ich meinte, wer ist denn da dran?
Na, mein Handy.
Von oben kann man sich gut einen Überblick verschaffen. Das funktioniert auch gut mit Büchern, besonders wenn es um komplizierte Ereignisse geht, die irgendwann früher stattgefunden haben. Die versteht man viel besser, wenn sie ganz persönlich die Erlebnisse eines Menschen miterzählen. So wie in den beiden Büchern, die euch heute unsere Kakadu-Lese-Crew vorstellt. Das eine lässt uns 100 Jahre russische Geschichte in einer Wohnung miterleben. Ja, und das andere Buch, das spielt in der Zeit, als Deutschland in zwei Teile geteilt war. In die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Die Menschen, die in der DDR lebten, durften das Land nicht einfach verlassen. Sie wurden von der Regierung gezwungen, dort zu bleiben, egal ob sie das nun wollten oder nicht. Manche haben sich das nicht gefallen lassen, sie haben versucht zu fliehen. Das war sehr gefährlich und hat oft auch nicht geklappt. Von so einer Fluchtgeschichte erzählt das Buch, das Mirai für uns gelesen hat.
Also es geht um einen Jungen, der heißt Paul und der lebt in der DDR, ist also vom Westen getrennt und seine Eltern wurden von der Polizei gefangen genommen und dann in den Westen transportiert.
Für Paul ist diese Nachricht ein Schock. Seine Eltern sind nach einem gescheiterten Fluchtversuch über die Grenze ins Gefängnis gekommen und dann für viel Geld in den Westen entlassen worden. Wird er seine Eltern jemals wiedersehen? Auch Oma, bei der Paul nun lebt, hat darauf keine Antwort.
Alle finden ihn so ein bisschen komisch, weil er nie etwas sagt, aber hat halt auch ein Geheimnis. Naja, dass seine Eltern halt gefangen genommen wurden.
Paul soll über die Flucht seiner Eltern schweigen, sagt Oma. Warum? Es könnte passieren, dass er wieder ins Kinderheim muss, erzählt Mirai. Denn in der DDR kontrollierte der Geheimdienst, die Staatssicherheit, alle Leute, die ihnen nicht in den Kram passten.
Also mich hat es erstaunt, dass man das gewusst hat und dass man halt damit gelebt hat.
Mirai ist überrascht, dass es in der DDR trotzdem für viele Menschen einen ganz normalen Alltag gab. Und auch Paul ist eben ein 12-jähriger Junge, der gern seine eigenen Wege geht. Eines Abends besucht er mit Freundin Milli Onkel Henry, der als Nachtwärter im berühmten Pergamon-Museum arbeitet.
Da hört der Junge halt mit seiner Freundin Geräusche. Dann denken sie, das ist ein Einbrecher und dann schleichen sie nochmal zurück, weil im Fahrstuhl da ist irgendjemand nach oben gefahren. Und das ist halt auch so ein bisschen Detektivarbeit und Krimi.
Mehr will unsere Testleserin nicht verraten. Doch dass Pauls Geschichte glücklich enden wird, können wir erahnen. Deutschland ist längst wiedervereint, die Mauer zum Glück verschwunden.
Aber am Ende fand ich, dass da halt ein bisschen die Zeit übersprungen war.
Am Ende des Buches wird einfach zu schnell erzählt, kritisiert Mirai. Aber die Geschichte meiner Heimatstadt, sagt sie, habe ich besser verstanden. Wenn ich jetzt in Berlin unterwegs bin, frage ich mich oft, hat hier vielleicht die Mauer gestanden?
Also ich gebe diesem Buch Im Labyrinth der Lügen die Anzahl von 4 bis 5 Kakadus, weil ich fand es toll, aber ich würde es jetzt nicht zu meinen Lieblingsbüchern zählen.
Korrekt!
Ich bin Robert und ich stelle euch das Buch in einem alten Haus in Moskau vor.
100 Jahre russische Geschichte werden hier erzählt.
Ende 19. Jahrhundert fängt das an, bis 2002.
Diese 100 Jahre spielen ausschließlich in einer Moskauer Wohnung. Durch die wechselnden Möbel und Gegenstände wird hier Geschichte erzählt. Und natürlich auch durch die unterschiedlichen Menschen, die im Laufe der Zeit in der Wohnung leben. Und das sind vor allem die Mitglieder der Familie Muromsev.
Und es wird aus der Sicht von 2 Kindern erzählt. Oder Anfangskinder, später werden sie halt älter.
Die Geschwister Irina und Nikolai ziehen 1902 in die große neue Wohnung ein. Sie riecht noch frisch nach Farbe und Tapetenleim. Ein dickes, rotes Polstersofa gibt es da, dunkle, schwere Möbel, hohe Kachelöfen und in der Küche hält eine gusseiserne Kanne, ein Samovar, den Tee warm.
Also so ein paar Sachen, die man nicht mehr kennt, also was man halt auch bei den Großeltern manchmal so findet.
Die farbigen Wimmelbilder geben einen guten Überblick, wie die Familie in ihrem neuen Zuhause lebt.
Es ist so ein bisschen wie ein Puppenhaus von oben dargestellt. Also das Dach ist quasi abgeschnitten. Und dann sieht man halt von oben die Wohnung und die einzelnen Räume und was da halt so drin ist und auch was die Personen da gerade machen.
Schon eine Seite weiter, ein paar Jahre später, verändert sich das Leben der Muromsevs.
1914, da ist Weihnachten, die haben halt so ein Weihnachtsfest, aber von der Hauptperson, also in dem Fall dem Mädchen, die erzählt halt, dass es eigentlich kein richtig schönes Weihnachtsfest war, weil es waren nicht sonderlich viele Gäste da und vor allem war der Vater im Krieg, im Ersten Weltkrieg. als Arzt.
Und die Gegenstände? Was erzählen Sie von den Kriegszeiten? Da gibt es zum Beispiel Lebensmittelkarten, denn nur mit ihnen kann man kleine Rationen Brot im Laden ergattern. Und das Foto mit Onkel Sergej in Uniform verrät, dass er als Soldat in der russischen Armee kämpft. Neben den abgebildeten Gegenständen, Fotos und Zeitungsausschnitten gibt es aber auch immer wieder allgemeine Informationen zur russischen Geschichte.
Welche Präsidenten an die Macht kamen, Revolutionen, Bürgerkriege, auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Und so wechseln sich die Seiten ab. Die persönlich erzählten Geschichten mit den bilderreichen Infoseiten über die Fakten der russischen Geschichte.
Jetzt hier 1953, also Mitte 20. Jahrhundert. Sieht nur noch relativ altmodisch aus, aber ist schon vertrauter, ist irgendwie moderner. Und dann 2002. Aus der Wohnung ist ein Café geworden. Viele Wände sind weg und man hat halt eine große Fläche, wo die ganzen Gäste sitzen. Da gibt es auch Klavier und so.
Und Irina und Nikolai? Was ist aus ihnen geworden? Sie ist sehr alt geworden, doch er ist jung im Zweiten Weltkrieg gestorben. Nur die ältere Schwester lebt noch und feiert ihren 92. Geburtstag. Ausgerechnet in diesem neuen Café mit dem Namen Alte Wohnung. Doch die Wohnung erkennt man kaum wieder, sagt Robert. Doch wer genau hinschaut, entdeckt das rote Polstersofa, das von Anfang an in der Wohnung stand. Es bietet immer noch Platz für neue Gäste.
Es ist schön interessant erzählt, schön anschaulich. Es gibt manchmal Momente, die ein bisschen langweilig sind. Dagegen aber auch Momente, die sehr schön oder berührend sind oder auch tragisch. Ich finde es sehr schön illustriert und zwischendurch hat man auch ein paar Fotos.
5 von 6 Kakadus bekommt das Buch In einem alten Haus in Moskau von Robert.
Und das Buch ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Davor hat euch Mirai Im Labyrinth der Lügen von Ute Krause vorgestellt. Das Buch ist im CBJ Kinder- und Jugendbuchverlag erschienen. Wir haben euch die Information aber natürlich auch nochmal aufgeschrieben auf unserer Seite im Internet auf www.kakadu.de. So, und jetzt passiert's. Ich kann es an dieser Stelle leider nicht verhindern. Jetzt kommt er, der Pups.
Was macht...
Ja, die Fenster sind jetzt hier im Kakadu-Studio im Deutschland von Kultur weit aufgerissen. Kleine Vorsichtsmaßnahme. Ihr kennt ja den alten Zaubertrick, wie man dafür sorgen kann, dass warme Luft schlecht riecht, ne? Und jetzt probieren wir ein Spiel aus. Da ist Pupsen ausdrücklich erwünscht. Aber stopp, bevor ihr jetzt loslegt. Nicht ihr sollt pupsen, sondern eure Monster. Ja, wir lassen uns das jetzt von Liam, Zoe, Markus, Sven und Sebastian Obanschik erklären. Sie haben nämlich das Spiel Monsterpups getestet.
Mein Pup ist schon runtergefallen.
Gott sei Dank ist der Pups von Markus aber nur ein kleiner Plastikpups und gehört zu seinem grünen Monster. Denn das ist ja auch die Aufgabe der Spieler. Sie müssen ihre Monster aufs Klo schicken, damit diese dort ihren, naja, halt eben Pups machen können. Zoe erklärt, wie ihr eure Monster auf die Toilette schickt.
Also man würfelt erst, kommt zum Beispiel pink, dann geht man auf irgendeine pinke Toilette. Aber wenn da schon ein Loch ist, dann kann man da nicht rauf, dann muss man den anderen wegschubsen.
Vorher hat der Spieler noch einen kleinen Pups unter sein Monster gelegt. Wird dann die Monsterfigur des anderen Spielers vom besetzten Klo geschubst, wird sie zurück in die Spielbrettmitte gelegt. Wenn der zweite Würfel einen Pfeil zeigt,
dann muss man mit einem Pömpel so einen Pfeil drehen und da ist eine Drehscheibe drunter. Und dann ist bei irgendeinem Klo oder bei mehreren Klos so ein Loch drunter durch ein Zufallsprinzip. Und wenn dann dieser Pups da reinfällt, dann darf derjenige, dem das Monster und dem Pups gehört, mit dem Pömpel einmal so eine Platte umdrehen. Und wenn da eine leere ist, dann ist das eine Niete.
Denn Ziel des Spiels ist es, 3 volle Klopapierrollen zu sammeln, weiß Sven.
Jeder hat 6 Plättchen, davon 3 Plättchen, die mit der vollen Klopapier dingsend sind und mit einer leeren Klopapierrolle.
Gewürfelt wird immer abwechselnd. Und manchmal macht das eigene Monster sogar Pups, obwohl man selbst gar nicht die Scheiben mit dem Pömpel gedreht hat. Oder die eigene Monsterfigur wird einfach vom Klo geschubst, weil der Gegenspieler gerade die Farbe des Klos gewürfelt hat, auf dem das eigene Monster hockt.
Ich lasse mich auf Toilette sitzen.
Ich bin heute auch noch mal drehen.
Yeah.
Na, ja, meine.
Hey, oh. Nein.
Scheibenkleister.
gefühlt.
Ey, wenn der...
Ich hab einen Pups.
Meiner.
Das kann ich
auch. Und ich hab eine Klorolle.
Ich habe auch.
Du hattest doch noch zwei übrig.
Für unsere vier Spieletester war es zum Schluss ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und somit war für Spannung auf jeden Fall gesorgt.
Eine Rolle! Ich hab drei Rollen.
Jetzt aber runter vom Klo. Wir anderen müssen auch.
Nach einer ersten kurzweiligen Runde stand für Zoe, Liam, Sven und Markus fest, dieses Rumgepupse macht jede Menge Spaß. Und das Beste, es stinkt nicht.
Ich fand das sehr witzig mit diesen Pupis. Ja, das war auch halt sehr spannend manchmal.
Ich fand es sehr cool, dass da Toiletten waren mit diesen welchen Monstern, die pupsen müssen. Und ich finde das auch ganz cool, dass der Pups dann wirklich runterfällt und nicht einfach nur ein Geräusch ertönt oder so. Also ich finde es nicht so gut, dass da nur vier Klos sind. Da hätte man ruhig 6 oder 8 Klos hinmachen können. Auch noch so ein paar mehr Monster, dass man das auch zu 6 oder 8 dann spielen kann, weil ich glaube, das wäre dann viel spannender, so wenn man das dann in der Familie oder so spielt.
Also ich finde das ziemlich cool, weil hier guckt auch so ein Monster hier rein. Und da fliegt auch so eine Klopapierrolle draußen. Dann steht da noch ein Radio. Das ist cool.
Monsterpüpse stinken nicht. Haben wir wieder etwas gelernt, oder? Zumindest nicht in dem Spiel aus dem Ravensburger Verlag, das euch unsere Kakadu-Spieletester empfohlen haben. Monsterpups heißt es. Ja, morgen ist Kakadu-Musiktag und wir kennen uns jetzt ja mit besonderen Geräuschen und Klängen sehr gut aus seit der Sendung heute. Und da können wir morgen direkt anknüpfen, denn wir begleiten Schülerinnen und Schüler aus Potsdam auf der Suche nach, ja sagen wir mal, besonderen Instrumenten.
Eigentlich nehmen wir keine Instrumente, sondern nur andere Sachen, die eigentlich keine Instrumente sind. Einfach Perlen und Gläser und Pinsel.
Wie Musik mit Pinseln, Perlen und Gläsern klingt, das hört ihr morgen. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk Kultur Songs von der Band Sando. Die ist nämlich zu Gast im Musikmagazin Tonart. Ich bin gespannt, was die so für Instrumente auspacken. Vielleicht ist da auch der ein oder andere Pinsel dabei. Wir werden uns überraschen lassen. Euch einen schönen Nachmittag. Ich bin Tim und morgen wieder drin.
Hallo?
Kakadu? Ey, ich hab grad Rolf Riesentier geguckt. Rolf ist in ein Fass voller kochendem Gift gefallen, aber er hat trotzdem überlebt.
Rolf Riesentiger ist ein Superheld. Der überlebt immer.
Nein, ich weiß nicht. Als er heute in dem Giftfass lag, hat er gesagt, ich kann nicht mehr, mein Ende ist nah. Das war ganz knapp.
Ach, Tigerchen, das machen die Leute vom Film doch extra so, damit es spannender ist.
Was? Die lassen Rolf mit Absicht so doll leiden, dass er fast stirbt?
Ja, na klar. Die Filmleute denken sich immer die schlimmsten Sachen aus. Sonst ist es doch langweilig.
Boah, die spinnen wohl. Ich gehe jetzt dahin und beiße sie so lange, bis sie versprechen, Rolf besser zu behandeln.